Hallo und einen guten Tag aus Berlin. Hier ist die neueste Ausgabe des AfD-Wochenend-Podcasts mit Detlef Frier am Mikrofon und 030 439 70765 mit Ihnen am Telefon. Wer ist dran?
Hallo und einen guten Tag. Hier ist Jürgen aus Bodkau bei Frankfurt. Ich habe gerade eure 7-Tage-Deutschland-Sendung gesehen vom vergangenen Freitag. Ich denke, es ist nun wirklich an der Zeit, dass Frau Merkel ihren Job als Bundeskanzlerin aufgibt. Es ist nach meiner Meinung nach jetzt eine gute Gelegenheit und die richtige Zeit, sie aus ihrem Thron zu verabschieden. Ich hoffe, wir kriegen die Frau vor den nächsten Bundestagswahlen aus ihrem Sessel heraus.
Noch allerdings klebt Merkel an ihrem Sessel und wir reiben uns in dieser Corona-Hysterie fast täglich verwundert die Augen. Meinen Merkel und Co. das wirklich ernst? Corona als Deckmäntelchen für alles. Die Altparteien machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt und zeigen dabei stets auf das Infektionsschutzgesetz oder die ständig geänderten Eindämmungsverordnungen. Das ist unser Schwerpunkt heute hier in 7 Tage Deutschland. Corona-Irrsinn überall. Vom nächtlichen Ausgangsverbot im ländlich stillen Brandenburg über Verwirrspiele bei den Impfstoffen bis hin zum sinnwidrigen Lockdown für kleine Einzelhandelsgeschäfte. Und Berlin wartet jetzt nun mit der nächsten Irrenverordnung auf, berichtet für uns aus dem Berliner Abgeordnetenhaus unser Reporter Chris Schnapperts. Chris?
Genau so ist es. Diesmal geht es um Anwälte und Selbstständige. Die werden jetzt verpflichtet, einmal in der Woche einen Corona-Selbsttest zu machen. Bei mir ist Marc Wallender, Anwalt und justizpolitischer Sprecher der Berliner AfD-Fraktion. Herr Wallender, Sie klagen jetzt gegen diesen Teil der Eindämmungsverordnung. Warum?
Ja, ich habe einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht Berlin gestellt, weil es höchst problematisch ist, dass man einmal pro Woche, wenn man Mandanten empfängt, einen Selbsttest machen muss und den 4 Wochen aufbewahren muss und dann das Risiko hat, wenn dieser positiv ist, dass man das weitermelden muss zum Gesundheitsamt und offenbaren muss, wann welcher Mandant wo in der Kanzlei war. Und das hat ja auch Folgen dann für die Mandanten, die können in Zwangsquarantäne überführt werden. Und es verstößt halt eben auch gegen das Anwaltsgeheimnis, welches eben genau das verhindern soll, dass man eben nicht als Anwalt offenbart, wann man wen und vor allen Dingen seine Mandanten getroffen hat.
Sie haben Anfang der Woche Klage eingereicht, wollen eine Eilentscheidung herbeiführen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann, weil das so in der Eindämmungsverordnung gar nicht vorgesehen ist. Sagen Sie, der Berliner Senat hat sich das einfach ausgedacht?
Der Senat hat sich das nicht einfach ausgedacht, sondern er hat es in seine Rechtsverordnung reingeschrieben. Aber es fehlt meines Erachtens an der Rechtsgrundlage, nämlich im Infektionsschutzgesetz gibt es keine Regelbeispiele, die eine Testpflicht zum Beispiel auch für Selbstständige vorsehen. Und mangels Ermächtigungsgrundlage hätte der Senat das gar nicht so regeln dürfen.
Marc Wallender, Jurist und Abgeordneter der Berliner AfD-Fraktion. Besten Dank und viel Erfolg für Ihre Klage. Über den Ausgang des Verfahrens halten Sie uns sicherlich auf dem Laufenden.
Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich hoffe auf eine schnelle Entscheidung.
Vielen Dank. Aus Berlin, Chris Schnapperts für 7 Tage Deutschland, den Wochenendpodcast der AfD.
Wir bleiben noch bei Corona. Hilflos, planlos, kopflos. So erleben wir die Merkel-GroKo seit Monaten. Lockdown light, Lockdown hart, Lockdown mit Ruhetag, Lockdown verschärfen, Lockdown lockern. Doch das hilft nachweislich nicht gegen Corona. Wir haben eine Regierung, die offensichtlich nicht in der Lage ist, aus gemachten Fehlern zu lernen. Die Briten zeigen, dass es einen Weg aus der Krise gibt, das Impfen. In Britannien freut sich Premier Johnson schon auf sein erstes Bier, wenn am Montag dort die Pubs wieder öffnen. Für ähnliche Erfolge bräuchte man hier Impfstoff. Der allerdings fehlt in Deutschland dank Beschaffungschaos durch die EU. Sebastian Münzenmeier ist der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Münzenmeier.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Es dämmert ja inzwischen jedem Deutschen, die GroKo kann es einfach nicht. Merkel ist nicht in der Lage, dieses Land auf einen klaren Kurs zu bringen. Wie könnte denn dieser Kurs in Ihrer Einschätzung aussehen?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Nicht nur die GroKo kann es nicht, sondern auch die vielen anderen Altparteien, Farbkleckser, die in den Landesregierungen herrschen, weil dort haben wir ja ähnliches Verhältnis, auch wenn es zum Beispiel die FDP im Bundestag ja immer mal wieder versucht, anders darzustellen. Aber es hat sich gezeigt, die Altparteien können es nicht. Sie tun immer wieder das Gleiche. Der Lockdown, der wird ab und zu anders benannt. Aber letztendlich hatte da Albert Einstein völlig recht, immer wieder das Gleiche zu tun, ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist die Definition von Wahnsinn. Und das ist das, was unsere Landes- und Bundesregierungen tun. Man hätte hier frühzeitig agieren müssen mit sinnvollen und klugen Maßnahmen, wie wir sie unter anderem als Bundestagsfraktion ja auch vorgeschlagen haben. Ja, also es wäre möglich gewesen, die Risikogruppen zu schützen, gesonderte Einkaufszeiten beispielsweise für Risikogruppen einzuführen, Taxigutscheine einzuführen, sodass diese Menschen sich nicht in den öffentlichen Verkehrsmittel drängeln. Und dann hätten wir diesen Lockdown so nicht gebraucht. Das sagen mittlerweile auch führende Wissenschaftler. Und wir halten an diesem Kurs fest. Wir müssen diesen fortbeenden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Risikogruppen geschützt werden und dass die Menschen, die das möchten, sich impfen lassen können. Eine indirekte Impfpflicht oder sowas lehnen wir natürlich ab, direkte sowieso. Aber der, der möchte, der soll sich bitte auch impfen lassen können. Und auch da hat die Bundesregierung versagt.
Schauen wir, Herr Münzenmaier, mal auf die Wirtschaft. Ihr Spezialgebiet ist ja der Tourismus. Kein Geschäft in den Hotels und Gaststätten, keine Touristen in den Einrichtungen über Ostern. Was meinen Sie, wie lange wird die Branche das noch durchhalten?
Ja, die Branche liegt komplett am Boden, das muss man sagen. Also es ist ja jetzt mittlerweile seit mehr als einem Jahr, wo die Tourismusbranche enorm leidet, mit die am meisten betroffen sind. Das geht so nicht mehr weiter. Und man sieht ja auch, die Hilfen kommen, wenn überhaupt, dann nur verzögert. Sie kommen langsam an, müssen zum Teil jetzt wieder zurückgezahlt wegen irgendwelchen Formalitäten. Also es ist eine Katastrophe für die ganze Tourismusbranche. Und auch in deren Interesse muss man ganz klar sagen, hier werden Arbeitsplätze vernichtet, hier werden Existenzen zerstört. Die Menschen haben ihr letztes erspartes Geld teilweise in Luftfilter und so weiter in der Gastronomie investiert, weil sie der Meinung waren, jawohl, man kann mit klugen Maßnahmen, man kann öffnen. Und es wird einfach ignoriert und stattdessen wird mit dem Holzhammer aufgeschlagen. Also es ist sehr, sehr traurig und ich drücke jedem da draußen die Daumen, der in der Branche tätig ist, dass dieser Lockdown wirklich jetzt bald beendet wird.
Vielen Dank bis hierhin. Sebastian Münzenmaier bleibt noch bei uns in 7 Tage Deutschland. Wir klären mit ihm gleich, dass selbstverständlich Hotels und Gastronomie in Deutschland längst wieder auf sein könnten, da hier so gut wie kein Infektionsrisiko besteht. Und wir klären, ob der nächste Wirtschaftsgipfel bei CDU-Minister Altmaier mehr sein kann als purer GroKo-Aktionismus. Außerdem freuen wir uns mit der AfD in Sachsen. Sie hat bei der jüngsten Meinungsumfrage die CDU überholt und liegt jetzt im Freistaat auf Platz 1. Zu all dem nach unserem Nachrichtenüberblick hier die Meldungen aus den deutschen Ländern. Bayern, nein zur Kriminalisierung friedlicher Bürger. Die Grünen im Bayerischen Landtag fordern eine schärfere Beobachtung von sogenannten Corona-Leugnern und Querdenkern. Teile der Querdenkerbewegung werden bereits vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Die Grünen wollen aber noch mehr Überwachung. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Richard Graupner, meint, es sei berechtigt und löblich, wenn Bürger, denen der Rechtsstaat am Herzen liege, auf die Straße gingen. Friedliche Bürger müssten sich auch nicht dafür entschuldigen, wenn einzelne Wirrköpfe an ihren völlig legitimen Demonstrationen gegen die unverhältnismäßigen Grundrechtseinschränkungen teilnehmen. Schließlich seien sie nicht dafür verantwortlich, wer welche Versammlung im öffentlichen Raum besucht. Wann lernen Grüne und Linke endlich, die Freiheit des Andersdenkenden zu akzeptieren, fragt Graupner und stellt fest, die AfD stellt sich schützend vor alle Bürger, die friedlich von ihrem Grundrecht, sich öffentlich zu versammeln, Gebrauch machen. Sachsen, ein Bauernopfer in der Munitionsaffäre, reicht nicht. Die Munitionsaffäre bei der sächsischen Polizei hat erste personelle Konsequenzen. Dort wird gegen 17 Polizisten einer inzwischen aufgelösten Sondereinheit in Dresden ermittelt. Beamte sollen unter anderem 7000 Schuss Munition gestohlen haben. Das sächsische Innenministerium hat nun den Präsidenten des Landeskriminalamtes Patrick Kleine und den für Spezialkräfte zuständigen Abteilungsleiter Sven Mewes mit sofortiger Wirkung von ihren Funktionen entbunden. Carsten Hütter, Mitglied im Bundesvorstand der Alternative für Deutschland, geht das nicht weit genug.
Kleine muss gehen und dies scheint einmal mehr ein Bauernopfer zu sein, welches von der Ratlosigkeit dieser CDU-geführten Regierung in Sachsen zeugt. Die Freistellung der Personalie Mewes macht das schon eher Sinn und ist durchaus auch für mich nachvollziehbar. Bestechlichkeit, Munitionsdiebstahl und Verstöße gegen das Waffengesetz in den Reihen der Polizei in diesem Ausmaß erfordern aber weitaus mehr Konsequenzen. Hier muss sich mindestens auch der Innenminister fragen, ob er seinem Amt und seiner Dienstaufsicht noch umfassend gerecht wird.
Hamburg, Senat feiert Islam-Staatsvertrag. Auf einer Internetkonferenz des sogenannten Hamburger Forums für interkulturelles Zusammenleben, kurz HAFIZ, haben der Senat und Vertreter der Religionsgemeinschaften den Staatsvertrag mit den muslimischen Gemeinden von 2012 einseitig als Erfolg gewürdigt und dabei jeglichen Sinn für eine kritische Betrachtung vermissen lassen. Dazu der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft, Dr. Alexander Wolf.
Wenn der Senat, vertreten durch Staatsrat Pörksen, erklärt, der Staatsvertrag trage Früchte, dann frage ich mich ernsthaft, was er damit meint. Fakt ist, dass sich durch den Staatsvertrag weder die Integrationsprobleme konservativer Muslime noch die Entwicklung der islamischen Szene verbessert haben. Stattdessen haben die Islamverbände immer mehr Raum für ihre Agenda erhalten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Wer angesichts dessen von einem Erfolg spricht, leidet unter pathologischer Realitätsverweigerung.
Mecklenburg-Vorpommern, Abitur darf nicht einfach ausfallen. Der schulpolitische Sprecher der Schweriner AfD-Fraktion, Jens-Holger Schneider, kritisiert die Überlegungen der Altparteien, die fragwürdigen Corona-Noten einfach zusammenzurechnen und daraus einen Abiturdurchschnitt zu machen, ohne jede Abiturprüfung. Die Schüler würde dieses Abitur zweiter Klasse ein Leben lang stigmatisieren. Abiturprüfungen könnten unter Auflage von Hygienemaßnahmen möglich sein. Inzwischen lägen genug Hygienekonzepte vor, die sich in der Praxis bewährt hätten, so Schneider. Soweit unser Nachrichtenüberblick in 7 Tage Deutschland. Für heute weitere Meldungen tagesaktuell aus den Landtagsfraktionen und den Landesverbänden der AfD finden Sie bei uns im Internet auf afdkompakt.de. Sie hören 7 Tage Deutschland, jeden Freitag aus dem Berliner Hauptstadtstudio der AfD. Bei uns ist zugeschaltet aus dem Bundestag Sebastian Münzenmeier, stellvertretender Fraktionschef und tourismuspolitischer Sprecher der AfD dort. Wir reden über Ihr Spezialgebiet, Herr Münzenmeier, wir reden über den Tourismus. Wir erleben ja, dass Reisen durchaus wieder möglich sind. Beispiel Mallorca, da sind tausende Touristen, auch sehr viele Deutsche. Sie wohnen ganz normal in Hotels und mit geschickten Konzepten gelingt es da, Ansteckungen zu verhindern. Warum klappt das in Spanien, aber in Deutschland darf nach wie vor nicht gereist werden?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Das ist der reine Wahnsinn. Das ist purer Aktionismus dieser Bundesregierung. Also ich hatte bereits vergangenes Jahr im April Gespräche mit dem ägyptischen Minister für Tourismus zum Beispiel. Und der hat mir Hygienekonzepte von Hotels vorgelegt. Die waren vom deutschen TÜV geprüft. Ja, also die waren so ausgeklügelt. Das war ein deutlich besseres Hygienekonzept wie alles, was hier momentan groß verkauft wird. Mhm. Natürlich wäre das möglich zu reisen, sowohl ins Ausland als auch natürlich im Inland. Wir haben so viele kluge Konzepte, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich habe ja Frau Merkel im Bundestag auch gefragt, wo ist denn die Ansteckungsgefahr? Wieso ist die denn so groß angeblich, dass ich mit der eigenen Familie in der eigenen Wohnung sein darf, aber nicht in der Ferienwohnung? Das macht keinen Sinn. Das ist schlicht und ergreifend nicht mehr logisch, diese Maßnahmen, die da getroffen werden. Das betrifft natürlich auch Hotels, das betrifft Gaststätten. Wir haben in der Außengastronomie als Beispiel laut einer aktuellen chinesischen Studie ein Ansteckungsrisiko von 0,01% im Freien. Wieso kann ich dann die Außengastronomie nicht öffnen, sondern darf die zum Teil ja nur mit negativem Schnelltest betreten? Aber wenn ich doch sowieso negativ getestet bin, wieso darf ich da nur draußen sitzen und nicht drin? Also diese Fragen kann mir keiner beantworten. Das ist schlicht und ergreifend nicht mehr logisch. Und es wird Zeit, dass die Bürger aufwachen und sagen, Moment mal, so geht das nicht. Ja, und ich hoffe, dass das sich eben bei der Bundestagswahl im September auch auf dem Wahlzettel quasi dieser Unmut sich widerspiegelt, dass die Leute sagen, wir wählen vernünftige Lösungen, wir wählen sinnvolle Konzepte und eben nicht diesen puren Aktionismus der GroKo.
Thema Aktionismus. CDU-Minister Altmaier lädt schon wieder zum Wirtschaftsgipfel. 40 Verbände dürfen da mitdiskutieren in dieser Woche. Ist das eine Maßnahme, die tatsächlich die Wirtschaft retten kann oder ist das das, was Sie eben als Aktionismus beschrieben haben?
Ja, ich halte das für Aktionismus. Man sieht ja, dass Altmaier sich lieber mal um die Dinge kümmern sollte, die ja nicht laufen in seinem Bereich. Ja, wir sprechen hier über unglaublich viele Unternehmer, die sich bei uns melden, bei mir jetzt speziell aus der Touristikbranche, aber auch darüber hinaus und sagen, ich habe die Hilfe nicht gekriegt, die Hilfe ist zu bürokratisch, die Hilfe kommt immer nur in Teilen. Ich weiß, die November- und Dezemberhilfen gab es ja zum Teil im Februar, März, ja. Und wie sollen die Leute sowas aushalten? Also mir wäre es lieber, statt dass Altmaier sich hinstellt und plappert wieder relativ viel, wäre es sehr schön, wenn er seine Hausaufgaben machen würde und wenn er sich wirklich mal um die Belange der Menschen kümmern würde und in seinem Berichtsfeld natürlich auch der vielen Unternehmer und Selbstständigen, die wirklich im Rücken an der Wand stehen. Und da bringt es ihnen, glaube ich, relativ wenig, wenn da wieder schöne Worte kommen. Oder ich erinnere an das Zitat von Altmaier, es wird kein Arbeitsplatz durch Corona verloren gehen. Auch das hat sich ja mittlerweile als sagen wir mal, eine Fehleinschätzung herausgestellt. Und deswegen, es wäre sehr, sehr gut, wenn er endlich mal arbeitet und nicht nur mit irgendwelchen Meetings oder Treffen versucht, die eigene Untätigkeit zu verdecken.
Sagt in aller Deutlichkeit Sebastian Münzenmaier, der stellvertretende Fraktionschef der AfD im Deutschen Bundestag bei uns in 7 Tage Deutschland. Danke, dass Sie Zeit hatten, Herr Münzenmaier.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Sie hören 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Das sind doch mal schöne Zahlen, die da dieser Tage aus Sachsen kommen. In einer Meinungsumfrage des Instituts CIVAI schiebt sich die AfD mehr als deutlich vor die regierende CDU. Ein Plus von 3,2% beschert der AfD einen Wert von jetzt 29,6. Das liegt sogar noch einmal über dem Wert der letzten Landtagswahl. Damals in 2019 waren es ja schon beachtliche 27,5%. Einen herzlichen Glückwunsch und einen guten Tag dazu jetzt an Sachsens AfD-Landeschef Anjörg Urban.
Guten Tag.
Herr Urban, wie erklären Sie sich diesen sehr deutlichen Zuwachs für Ihre AfD und den gleichzeitig immensen Verlust für die regierende CDU bei Ihnen?
Es sind natürlich zwei Aspekte. Das eine ist, wir sind inzwischen mit einer sehr großen Fraktion, mit 38 Abgeordneten im Sächsischen Landtag. Das spiegelt sich auch in der Wahlkreisarbeit wider. Unsere Abgeordneten sind dort sehr fleißig, sind nah dran am Bürger, vermitteln auch den Bürger den Eindruck, dass wir tatsächlich ihre Interessen auch im Landtag vertreten. Und das trägt über die Zeit natürlich dann Früchte. Die Leute fassen Vertrauen zur AfD, erwarten von uns eine bessere Politik. Und der zweite große Teil ist natürlich die Corona-Politik, die jetzt zum Schaden von sehr, sehr vielen Menschen mit der Lockdown-Politik durchgeführt wird. Dort wenden sich viele von der Regierung ab, weil sie sehen, dass die Regierung nicht zu ihrem Wohl, sondern zu ihrem Schaden regiert. Und davon kommen natürlich auch einige dann als potenzielle Wähler zur AfD.
Es ist, Sie haben es selber angesprochen, sicherlich das Corona-Chaos, das Merkel und die Minister auf Bundesebene anzetteln, das Ihnen zu diesem Aufwind mitverhilft. Aber auch auf Landesebene liegt ja bei Ihnen in Sachsen einiges im Argen. Innere Sicherheit, der Umgang dort mit dem Linksextremismus. Wo klemmt es noch in Sachsen?
Also es gibt sehr, sehr viele Baustellen. Wir haben eine Bildungspolitik, die eben dazu führt, dass die Leistungen unserer Schüler über die Jahre immer schlechter werden. Wir haben da negative Rückmeldungen von Ausbildungsbetrieben, aber auch von Universitäten, dass die Studenten oder eben auch die Auszubildenden nicht die Leistung mehr bringen wie noch vor vielen Jahren. Dort ist ein Gegensteuern nicht zu sehen, eher im Gegenteil. Die politische Bildung wird weiter ausgebaut und wichtige Fächer wie Mathematik und Deutsch eher zurückgedrängt. Also genau die falsche Richtung. Wir haben eine Bundespolitik, die bei uns als Automobilland, in Sachsen werden ja auch Autos gebaut, voll zuschlägt. Die Automobilzulieferer schließen nach und nach und die Perspektiven für die Zukunft sind nicht positiv. Auch das spürt man natürlich. Und ja, bei der inneren Sicherheit und auch beim Linksextremismus haben wir das Problem. Die CDU hat jetzt die Grünen mit in die Regierung geholt und dementsprechend ist der Extremismus natürlich jetzt auch in der Regierung eingezogen mit den Grünen. Deswegen findet eben auch keine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Linksextremismus statt. Und die Justiz wird eben weniger zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt, sondern eher erstmal benutzt, um dort eigenes Personal in Größenordnung unterzubekommen. Das sehen die Menschen und vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Absturzes für viele ist es natürlich besonders schmerzhaft zu sehen, wie dann zu Hunderten neue Posten in Ministerien geschaffen werden, die hochdotiert sind. Also diese Selbstbereicherungsmentalität in der Regierung, das schlägt den Leuten natürlich auf den Magen. Und all das trägt dazu bei, dass die Regierung und eben auch die CDU als regierungstragende Kraft an Zustimmung verliert.
CDU-Ministerpräsident Kretschmer, der fährt ja in gleicher Umfrage eine schlimme Ohrfeige ein. Die Hälfte der Sachsen ist mit seiner Corona-Politik unzufrieden, fast 50%. Hat er das verdient in Ihrer Einschätzung oder ist das vielleicht sogar noch ein bisschen geschmeichelt?
Also er hat es auf alle Fälle verdient. Herr Kretschmer ist ja einer von den Ministerpräsidenten, die am härtesten eben auch die, sage ich mal, die Wünsche von Frau Merkel in der Fläche umsetzen und dementsprechend eben auch den Lockdown-Maßnahmen in Sachsen oftmals im Detail schärfer sind, was die Öffnung öffentlicher Einrichtungen oder auch Geschäfte angeht, als in anderen Bundesländern. Insofern ist die Quittung für diese Corona-Politik absolut berechtigt. Aber wie gesagt, das größere Problem ist aus meiner Sicht eben das langfristige Problem, dass mit der zunehmend linken Politik der CDU und jetzt eben auch mit der Regierungsbeteiligung der Grünen innerhalb der Mitgliedschaft der CDU eine große Unruhe entstanden ist und auch sehr viele CDU-Wähler sich abwenden.
Nun sind ja solche zugegeben positiven Umfrageergebnisse noch kein Wahlergebnis. Was tut denn Ihre AfD Sachsen, um ein bisschen dieser fast 30% mit zur Bundestagswahl rüberzunehmen?
Also wir versuchen natürlich, ich habe das am Anfang schon gesagt, ganz verstärkt über unsere Abgeordneten in den Wahlkreisen aktiv und sichtbar zu sein und dort eben den Menschen nahezubringen, worum es uns inhaltlich geht. Wir müssen ja als AfD immer wieder an dieser Medienblockade vorbei. Viele Menschen wissen gar nicht, was wir im Detail eigentlich programmatisch wollen, wie wir uns eine gute Politik fürs Land vorstellen. Das müssen wir vor Ort leisten und das machen wir zum großen Teil über die Abgeordneten und über unsere Mitgliedsgruppen. Und das wird jetzt natürlich leichter in den Sommermonaten. Wir müssen jetzt keine Saalveranstaltungen machen. Wir können jetzt sehr viele Straßenstände machen. Die Leute sind, wenn es draußen warm ist, auch eher bereit, am Stand sich mit uns zu unterhalten. Also wir müssen an die Menschen ran. Das machen wir schon sehr intensiv hier in Sachsen. Und ich glaube, wenn wir das kontinuierlich weitermachen, wenn wir ansprechbar sind, wenn wir die realen Probleme der Menschen aufgreifen und dann eben auch thematisieren im Landtag, dann wird unsere Zustimmung kontinuierlich weiter wachsen.
Noch näher ran an die Menschen und vermitteln, wie die AfD sich gute Politik fürs Land Sachsen und für ganz Deutschland vorstellt. Das ist das Konzept, mit dem die 30%, fast 30% in Sachsen bis zur Bundestagswahl durchaus weitergehalten, vielleicht sogar noch ausgebaut werden können. Das ist das Rezept von AfD-Landes- und Fraktionschef Jörg Obern bei uns im Gespräch für 7 Tage Deutschland. Herr Obern, Dankeschön und alles Gute.
Danke, ebenfalls.
Bei Google, Apple, Spotify, bei YouTube und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt, hören Sie 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD. Bei so viel, nennen wir es mal freundlich, mangelndem Fingerspitzengefühl, kann selbst die deutsche Mainstream-Presse nicht an sich halten. Viel Kritik bekommt von der Leyen dieser Tage für ihre jüngste Reise nach Ankara. Türkei-Besuch der EU-Kommissionspräsidentin bei Erdogan. Von einer Kapitulation ist die Rede, von einem Kniefall vor Erdogan. Stefan Brandner, Jurist und AfD-Bundestagsabgeordneter, ist am Telefon. Hallo Herr Brandner, wie nennen Sie denn die Visite von der Leyens?
Ja, Herr Frier, ich grüße Sie auch. Hallo. Ja, wie nenne ich die Visite von der Leyen? Peinlich und überflüssig. Und eine Machtdemonstration von Erdogan sowohl gegenüber der Europäischen Union als auch gegenüber Frauen.
Menschenrechte, eben angesprochen, Frauenrechte, Meinungsfreiheit, Oppositionsrechte, all das und noch einiges mehr liegt in der Türkei am Boden. Aber das stört offensichtlich weder von der Leyen noch Ratspräsident Charles Michel, die den höflichen Knicks vor Erdogan machen. Welches Zeichen wird denn durch solches Verhalten ausgesandt?
Na gut, ich sag mal, ein paar von den Dingen, die Sie gerade als bei Erdogan am Boden liegend bezeichnet haben, liegen ja in Deutschland auch auf dem Boden. Ne? Denken Sie an unsere Corona-Hysterie, an unser Seuchenkabinett. Wir sagen ja Freiheit, Demokratie, Grundrechte. Klar, das gibt's in der Türkei nicht, aber in Deutschland auch immer weniger. Was jetzt den Türkei-Besuch von der Leyen und dem, Außenbeauftragten der Europäischen Union angeht, ich hatte ja schon gesagt, peinlich und überflüssig. Das ist ein Katzbuckeln vor einem Autokraten, der natürlich vor nichts zurückschreckt und das Beste für sein Land herausholen will. Das Beste ist keine Einmischung in die türkischen Angelegenheiten und das Beste ist für ihn natürlich möglichst viel Geld aus Deutschland und aus der Europäischen Union.
Das scheint tatsächlich das Stichwort zu sein, Herr Brandner. Das wertet die Türkei ja irrsinnig auf. Erdogan kassiert von der EU jedes Jahr Milliarden, um ein paar Flüchtlinge nicht in Richtung Europa durchzulassen. Damit hat ihm die EU ein perfides Druckmittel gegen uns in die Hand gegeben und er kann ja im Moment fast jeden Preis verlangen. Und das tut er ja auch immer wieder, oder?
Ja, und vor allem so offensichtlich. Ne? Also normalerweise läuft ja politische Erpressung immer etwas subtiler ab. Aber im letzten Jahr hat er ganz klar gesagt, ich mache die Grenzen auf und lass Europa mit Flüchtlingen fluten, wenn ihr nicht das Geld überweist. Ich glaube, die Europäische Union war da ein bisschen im Rückstand mit den Zahlungen letztes Jahr. Also es ist so offensichtlich. Und warum? Weil die Europäische Union und auch Deutschland nicht in der Lage sind, ihre Grenzen selber zu sichern. Also die Drecksarbeit, die ja da an den Grenzen tatsächlich zu erledigen ist, die wird einfach weggeschoben in die Türkei und dafür fließen Milliardenbeträge. Das ist nicht nur unehrlich, das ist erbärmlich, das ist ganz widerliche Politik.
Vor dem Besuch hat die EU der türkischen Regierung ja ein wörtlich positives und gemäßigtes Verhalten bescheinigt. Davon kann ja nicht mal ansatzweise die Rede sein. Wie kommt in Ihrer Einschätzung von der Leyen's Bürokratie zu einer solchen Einschätzung?
Ja, wir haben es ja gerade schon, glaube ich, besprochen. Sie wollen halt sich Erdogan gewogen halten. Und wenn ich dann natürlich sofort mit Kritik anfange, dann ist es mit gewogen halten nicht mehr so weit her. Das ist so ein bisschen Honig um den Bart schmieren, Geld rausschieben, um selber sich nicht mit den Folgen der katastrophalen Flüchtlingspolitik der letzten fünf, sechs Jahre auseinandersetzen zu müssen. Aber das ist halt von der Leyen. Das ist merkelsche Politik, Scheckbuch raus und hoffen, dass die anderen die Arbeit erledigen, die man selber nicht machen möchte.
Welchen Weg würde dann eine regierende oder mitregierende AfD im Umgang mit der Türkei beschreiten?
Ich denke mal, wir haben erkannt, dass die Türkei weder politisch noch geografisch noch kulturell zu Europa gehört. Nur ist die Türkei ein großes Land, mit dem man natürlich jetzt auch nicht im Feindeszustand leben kann. Aber die Türkei muss auf Distanz gehalten werden. Die soll ihr Ding machen, die sollen ihren islamischen Kurs, den ja Erdogan eingeleitet hat, sollen die weitermachen. Aber die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union müssen sofort beendet werden. Da ist nicht ansatzweise Licht am Horizont oder am Ende des Tunnels zu erkennen. Im Übrigen ist ja auch, das sage ich immer ganz gerne, gerade am Beispiel Türkei zu erkennen, wie richtig konservative oder AfD-Politik immer liegt. Ich weiß nicht, Herr Frier, wenn Sie sich ein paar Jahre zurückdenken, da waren Sie rechtsextrem, Nazi, wenn Sie gegen den Türkei-Beitritt in die Europäische Union waren. Das ist noch gar nicht so lange her. Da sind die Grünen, die Linken, die SPD, die Türkei muss rein und wer dagegen ist, gehört in die rechte Ecke gestellt. Da hat sich mir wieder gezeigt, die rechte Politik ist die rechte Politik im Sinne von richtige Politik. Wenn wir das gemacht hätten, was die Grünen, die Linken und die SPD vor Jahren wollten, wäre die Türkei Vollmitglied in der Europäischen Union und wir wären noch viel mehr erpressbar.
Beitrittsverhandlungen und Milliardenzahlungen an die Türkei und Verhandlungen mit der Türkei sofort stoppen, das sagt Stefan Brandner. Er ist der Rechtsexperte der AfD-Bundestagsfraktion bei uns in 7 Tage Deutschland. Dankeschön, Herr Brandner.
Herr Frier, vielen Dank. Sie haben es im Schlusswort auf den Punkt gebracht. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Und Ihnen. Tschüss. Keine Beitrittsverhandlungen mehr mit der Türkei, meint Stefan Brandner gerade gehört. Und was sagen Sie? Reden Sie gerne mit. Eine Nummer für alles, für Telefon oder für WhatsApp 030 439 70765. Noch einmal 030 439 70765. Ihre Meinung zur Türkei?
Natürlich die von der Leyen. Wer einen Kniefall vor Erdogan macht, kann kein Demokrat sein.
Naja, bei dem Kasperle-Theater, da wundert einen ja gar nichts mehr. Das ist ja absolut No-Go, aber was soll man sagen? Armes Deutschland.
Die Türkei hat in der EU überhaupt nichts verloren.
Ein Diktator wie Erdogan, der die Menschenrechte mutwillig mit Füßen tritt und auch vor europäischen Werten keinerlei Respekt hat, hat aus meiner Sicht keinen Platz in Europa. Das Ende der EU-Beitrittsverhandlungen ist die einzige richtige Antwort.
Herr Brandner hat recht.
Mehr Meinungen. Zu diesem und zu allen anderen Themen, die Deutschland bewegen, nehmen wir natürlich gerne entgegen. Bitte denken Sie aber dran, wir sind ein Podcast. Wenn Sie gehört werden wollen, dann sprechen Sie bitte auf unseren AB oder schicken Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht. Reine Textnachrichten können wir nur ganz schlecht hörbar machen. Dafür bitten wir um Verständnis. 030 439 70765. Das ist unsere Nummer. An diesem Wochenende erwartet die AfD und ihre Delegierten ein sicherlich spannender Parteitag in Dresden. Sie können live dabei sein. Wir übertragen Samstag und Sonntag direkt per Facebook und per YouTube. Auf welchen Link Sie dafür klicken müssen, das steht in der Beschreibung dieses Podcasts. Und das war's von mir für diese Woche. Am Mikrofon war Detlef Frier. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie jetzt gute 7 Tage und wir treffen uns wieder genau hier am nächsten Freitag. Tschüss.